Zum Thema Pfingsten, ich habe mir gerade überlegt, mir fällt immer so auf, also ich bin nicht so der Feiertagstyp einfach, ja. Vor einem Jahr, da laufe ich durch die Stadt in Ulm und ich sag irgendwie zu dem, der mit mir so läuft, hey, warum ist heute so leer? Was ist denn heute los? Und sagt er, ja, heute ist auch Pfingsten. Und so eine Frau läuft vorbei und die lacht so ein bisschen. So auf die Art, das hätte doch wissen müssen. Ich sag zu dem, wenn die wüsste, dass ich ein Pastor in der Pfingstgemeinde bin, dann würde sie lachen, ja. Dieses Jahr, ruft mich einer an und sagt, ja, Montag ist der Feiertag. Ich sage, hey, was ist Montag? Was ist da? Ja, Simon, du bist doch Pastor in der Pfingstgemeinde, das kannst du doch niemandem erzählen. Montag ist Pfingsten, Pfingstmontag. Okay, wusste ich nicht, ja, sorry. Also mit solchen Sachen, naja, aber Pfingsten, wenn wir die Bibel reinschauen, hey, Pfingsten ist ein großer Tag. Ob wir den jetzt nun feiern oder nicht, das dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen an Pfingsten. Da hat sozusagen Jesus die Jünger auf die Welt losgelassen, könnte man sagen, ja. Da wurden die so richtig raus aus dem Nest hinein ins Leben und da ging's los. Ich möchte mit uns heute über ein Thema reden, das betrifft es eigentlich direkt, aber es ist so ein bisschen vielleicht nicht das Klassische, was wir oft hören. So, ich stell fest, wir reden oft darüber, wie erzähle ich Menschen von Jesus und so. Und ich muss sagen, heute ist mir Also mittlerweile ist mir ganz arg wichtig geworden, dass ich durch mein Leben einfach attraktiv bin für Jesus. Also dass durch mein Leben die Menschen sagen, hey, irgendwo, dieser Jesus bringt zumindest was Gutes mit sich, ja. Dass die Leute dadurch irgendwo aufmerksam werden. Und ich will heute über ein Thema reden, das mich da eben begeistert. Und das Thema heißt Großzügigkeit. Großzügigkeit. Also, wo mir das mal so richtig aufgefallen ist, also wo mir dieses Thema das erste Mal so richtig irgendwo was bedeutet hat, war, ich war in Stuttgart, wir hatten da die neue Gemeinde gegründet und, also was heißt, hatten die gegründet, da gab es noch nicht so viele Menschen, ja, es gab immer wieder Leute, die kamen vorbei, manche waren so ein bisschen von anderen Gemeinden in unserem Alter und waren halt dann auch so mit und so und da kam einer, der kam immer wieder, war ein ganz cooler Kerl, kam aus der BGG und ich wusste immer nicht so ganz, woran bin ich bei dem so, aber ja, war ganz nett drauf und an irgendeinem Tag kam der dann zu mir und sagt mir, Simon, ich hab was für dich. Okay, ich nehme so dieses Geschenk, sage ich jetzt mal an, und mach das auf und es war ein iPad. Also ein neues iPad, noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie viel das damals gekostet hat, keine Ahnung, ganz billig war es zumindest nicht, ja. Und übrigens, seitdem habe ich alles von Apple, ja, davor hat mich das immer nie interessiert, aber irgendwo fand ich das dann sinnvoll, organisatorisch, bla bla bla, ja, aber so das war der Anstoß, muss ich sagen, und dieses iPad, ich kann euch sagen, das hat in mir, also nicht das iPad, sondern dieses Geschenk hat in mir etwas ausgelöst, ja, es hat mich, also zum einen, ich habe mich richtig, richtig wertgeschätzt gefühlt. Ja, wenn du so ein richtig großes Geschenk bekommst, mit dem du gar nicht rechnest, hey, das macht etwas mit dir, ja. Das macht dich glücklich irgendwo, ja. Das Zweite, mein Vertrauen in diese Person ist total gestiegen. Also davor wusste ich nicht so ganz, was denkt er denn über mich und so weiter, ja. Und mit diesem Geschenk zeigt er mir eigentlich, hey, ich finde, du bist ein cooler Kerl und ich finde, du bist es wert, dass du das hier bekommst, ja. So ab dem Moment war es kein Problem mehr für mich, dem zu vertrauen und irgendwo dem auch Verantwortung zu geben. Oder? Und das Dritte, was es ausgelöst hat, hey, ich war Gott total dankbar. Also irgendwo geht man am Abend ins Bett und man betet und irgendwo beeinflusst es dein Gebetsleben. Und du bist so dankbar, wow Gott, danke, dass du mich eigentlich beschenkt hast. Ja, danke für dein, ich mach das hier mal runter. So. Danke für dein Geschenk, ja. Und so seitdem muss ich sagen, bin ich ein Fan von Großzügigkeit. Großzügigkeit, ich definiere das mal kurz, Großzügigkeit heißt, wir geben und wir geben mehr, als die anderen erwarten. Ja, vielleicht erwarten sie auch gar nichts, aber wir geben auf jeden Fall mehr, als sie erwarten, ohne dass wir dazu verpflichtet wären oder irgendeinen Zwang hätten oder sonst was. Ja, ich habe mal gesehen in El Salvador, da gibt es so eine Gang, die heißt Mara Salvatrucha, und wenn dann irgendeiner von denen umgebracht wird, das ist so eine richtig krasse Gang, wenn irgendeiner von denen umgebracht wird, dann laufen sie durch das Viertel und sammeln Spenden, ja. Und ich kann dir sagen, da ist jeder sehr spendabel. Weil die wissen ganz genau, wenn sie es nicht sind, dann sind sie tot, ja. Also die, klar, großzügig, da kann jemand großzügig sein, gut, das können wir jetzt so nennen, aber in Wahrheit ist es nicht Großzügigkeit. Ja, Großzügigkeit hat was damit zu tun, dass ich es nicht müsste. Ich muss es nicht geben, aber ich will geben, ja. Und ich will mehr geben. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, wie es in unserer Gesellschaft so ist zum Thema Großzügigkeit. Also ich empfinde schon, dass auch vielleicht durch manche Werbeslogans, aber ja, so Sachen wie Geiz ist geil, das ist schon, wofür unsere Gesellschaft irgendwo steht. Ja, wir tun schon manchmal ein bisschen Spenden irgendwo, wenn wir ein bisschen Geld gerade übrig haben, was wir sowieso nicht brauchen, irgendwo in die dritte Welt, wo gerade in Nepal sehen wir ein paar nette Bilder im Fernsehen, ach, kommen die armen Kinder und schicken mal ein bisschen Geld dahin und dann ist unser Gewissen beruhigt, ja, und dann sind wir unglaublich großzügig gewesen, ja. So ist die Art von Großzügigkeit, die ich in unserer Gesellschaft wahrnehme. Anders wird's dann, wenn es dann uns persönlich betrifft. Also, ich verfolge so ein bisschen das ganze Thema Flüchtlinge in Deutschland. Wir nehmen ja pro Jahr 10.000 legal auf, ja, und eigentlich warten in Syrien Hunderttausende, eigentlich 1 Million wahrscheinlich, wartet darauf, nach Deutschland kommen zu dürfen. Ja, am Ende sind es dann 40.000, weil 30.000 illegal irgendwo übers Meer oder sonst wie gekommen sind. Ja, in Wahrheit nehmen wir zu nur 10.000 auf. Und dann, gut, das ist das eine, das ist die Politik, wie auch immer, aber dann der Umgang mit diesen Flüchtlingen, die wir aufnehmen, ist dann schon auch sehr interessant. Ich habe so einen Bericht gesehen, in Nordrhein-Westfalen wurde so eine Turnhalle von einem Gymnasium für 6 Wochen zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Und jetzt, also das ist wirklich, da sind die mit Feldbetten aneinander, ja, das ist so wirklich sardinenmäßig. Jetzt wurden die ganzen Eltern informiert, die sind alle gekommen, es gab einen Elterntag irgendwie und jetzt diese Frau informiert und die Eltern dürfen Fragen stellen und dann durften die nicht mehr filmen. Ja, aber man hat noch so ein bisschen gehört, was sie so gesagt haben. Und dann fragt irgendwie eine Frau, ja, wie lange bleiben die denn? Und dann redet die halt ein bisschen darüber und so und dann ist diese Frau nochmal dran und sie sagt, das war nicht meine Frage, ich habe gefragt, wie lange die bleiben. Ja. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Ja, 6 Wochen, also Entschuldigung, dieses Gymnasiumkind, da wird er wohl noch ertragen, dass er 6 Wochen lang keinen Sport in der Halle machen kann. Ja, kann er draußen Fußball spielen. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Ein anderer, ich glaube, war Finanzbeamter, also jetzt nichts gegen Finanzbeamte, Martin, wir haben dich lieb. Aber, okay, ihr dürft mich auch korrigieren, wenn das jetzt nicht ganz schön, ich glaube, es war ein Finanzbeamter, ja. Also nagelt mich nicht drauf fest. Er hat irgendwo so eine Unterkunft, die für Asylanten gedacht war, abgefackelt, hat irgendeinen Brandsatz reingeschmissen mit der, schlussendlich der Erklärung, als man ihn erwischt hat, dass halt da mehrere männliche Asylanten einziehen sollten und er hatte halt Angst um seine Frau und so weiter. Ja, und die ganzen Nachbarn waren sich alle einig, das war eine gute Tat. Ja, also da fragt man sich ja schon, was ist denn da los? Ja, so wie weit geht denn unsere Großzügigkeit? Ja, solange sie uns nicht betrifft, ist uns das immer alles wurscht. Ja, solange sie uns betrifft, ist schön, da geben wir gern. Und da spenden wir sonst wohin. Aber wenn es mir wehtut, dann wird's kompliziert. Und wir sind, glaube ich, oft so, wir geben zwar, aber wir geben so ein bisschen wie diese Reichen aus Markus 12. Da heißt es von ihnen, sie gaben viel. Ja, also übrigens, ich meine, das ist ja auch interessant. Wie kommt denn diese Geschichte in Markus 12 zustande? Jesus, also ihr werdet gleich hören, was da so drin steht. Aber Jesus setzt sich so gegenüber von so einem Opferkasten und schaut einfach mal zu, wer sowas gibt. Also das ist ja absolutes No-Go eigentlich. Ja, wenn wir Opfer durchgehen, ich sag den Leuten immer, hey, schaut, dass ihr bitte nicht drauf schaut, was die Leute geben. Ja, gebt einfach durch und ja. Jesus macht genau das Gegenteil. Er setzt sich genau an den Opferkasten und schaut, wie viel geben denn die so. Ja, gut, die Reichen, sie gaben viel. Und irgendwann kam dann eine arme Frau und sie gab 2 Kupfermünzen. Also wird jetzt nicht viel gewesen sein, aber es war also für ihre Verhältnisse war das unglaublich viel. Und Jesus kommentiert es folgendermaßen, er sagt nämlich, sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. So, diese Frau hat irgendwo aus ihrem Mangel herausgegeben, sie hatte nicht viel, aber das, was sie hatte, hat sie gegeben, hat sie investiert. Sie war großzügig, ich sage jetzt mal hier, für Gottes Reich. Und ich muss einfach sagen, Großzügigkeit, das darf uns auch mal was kosten. Und darf uns auch mal wirklich was kosten. So, wenn wir in die Bibel reinschauen, wir finden ganz viele Beispiele von Großzügigkeit. Zum einen sehen wir, Gott war und Gott ist großzügig. Total. Gott hat seinen einzigen Sohn hergegeben. Gott war großzügiger als jeder von uns großzügig sein könnte. So, Gott hat das, was ihm am allerwichtigsten war, am allerwertvollsten war, das Einzige, das eine, was er hatte, hat er gegeben. Und dieser Sohn ging schlussendlich ans Kreuz. Also, ich will mal betonen, dieser Sohn ging freiwillig ans Kreuz, ja. Er ging ans Kreuz und der Vater hat, ja, er hat alles gegeben. Er war großzügig. Wenn wir uns diesen Jesus jetzt weiter anschauen, ich glaube, wir finden ganz viele Beispiele zur Großzügigkeit. Aber ich greife einfach mal ein paar Stellen so raus, wo ich mir denke, wow, das begeistert mich. Jesus redet vor vielen Menschen und sie alle haben ziemlich Hunger, es ist nichts da. Und sie finden einen Jungen, hat 5 Brote, 2 Fische. Und Jesus sagt, okay, dann fangt mal an, das auszuteilen. So, sie fangen an auszuteilen, 5000 Menschen, also da ist die Rede jetzt von Männern, werden satt. Da gibt es dann oft die Spekulationen, ob es da vielleicht noch eben Familie dabei war und sonst was. Also auf jeden Fall Minimum 5000 Menschen wurden satt, ja. Durch diese 5 Brote und 2 Fische. Also irgendwo hat Gott das Ganze so vermehrt, dass alle satt wurden. Und satt heißt satt, ja. Aber das Interessante finde ich, am Schluss sammeln die auch noch 12 Körbe ein. An übrig gebliebenen, 12 Körbe. Danach nochmal mit 4000 Menschen, die er versorgt, sammeln sie nochmal 7 Körbe ein, die übrig geblieben sind. Ich habe mich so gefragt, hey, warum sammeln die nochmal 12 Körbe ein? Wäre es nicht auch ein Wunder gewesen, hätte Gott gesagt, okay, genau 5000 werden satt, das war's, zack. Ne, warum noch die 12 Körbe? Warum bleibt auch noch so viel übrig? Wisst ihr, ich glaube, das ist genau das, Gott gibt mehr, Gott gibt in Fülle, Gott ist großzügig, hey, Gott gibt und es bleibt übrig. Es bleibt übrig. Eine andere Stelle, Lukas 5. So, Jesus kommt an den See und er sieht diesen Petrus. Petrus, ein erfahrener Fischer, ein Mann, der mit mehreren anderen so eine Genossenschaft hat und da, ja, weiß nicht, was er für Träume hatte. Auf jeden Fall kommt Jesus zu ihm, so ein Wanderprediger, und sagt zu ihm, hey Petrus, nochmal raus, schmeiß nochmal die Netze raus. Petrus, fachmännisch, sagt, hey Jesus, sorry, aber eher ungünstig um die Uhrzeit. Ich war schon die ganze Nacht, abends und so weiter, perfekte Zeit, hab nichts gefangen. Jetzt ist absolut ungünstig, da wird man gar keinen einzigen Fisch fangen. Jesus sagt, fahr trotzdem raus. Okay, Petrus, Jesus hat meine Schwiegermutter geheilt, ja, gut, ich tue das dem mal zuliebe. So, er fährt raus, er schmeißt das Netz aus und das Netz ist voll. Aber es ist nicht nur voll, sondern er muss auch noch seine Partner rufen, ein zweites Boot. Und sie laden die Fische auf sein Boot, auf das andere Boot und beide beginnen zu sinken. Das finde ich immer heiß. Beide beginnen zu sinken, heißt es da. Ey, ist Gott großzügig? Ich würde schon sagen. Also ich meine, am Schluss muss der Petrus noch Angst haben, dass er zu großzügig ist und sein Boot dabei drauf geht. Und wisst ihr, die Reaktion von Petrus ist total schockiert von dem, was er gerade sieht. Und er merkt, hey, warum auch immer er das merkt in der Situation, aber er merkt, hey, ich bin ein Sünder. Ich bin irgendwie gar nicht würdig. Hier steht jemand vor mir, der ist so viel mehr, so viel größer, so viel heiliger als ich. Und er sagt, hey, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aus dieser Situation heraus, aus einer Situation der Großzügigkeit heraus, erkennt er irgendwo die Größe Gottes. So, Gott ist großzügig. Und das sehen wir bei vielen anderen Leuten wie ein Abraham, ein Hiob und so weiter. Wir würden doch immer am Ende sagen müssen, hey, diese Menschen wurden beschenkt. Ja. Menschen, die Gott nahe standen, waren großzügig. Auch das. Menschen, die Gott erlebt haben, Menschen, die nach seinem Willen gelebt haben, waren großzügig. Ich denke da zum Beispiel an so einen Zachäus. Zachäus, der irgendwo dieser kleine Kerl da ist, was heißt, weiß nicht, ja, einfach vielleicht nicht so der Allergrößte und er will diesen Jesus sehen, ist aber jemand, der eigentlich gar nicht so reinpasst ins System, okay? Er gehört nicht zu den religiösen Menschen, er gehört auch nicht zu den total anständigen Menschen, ganz im Gegenteil. Und da kommt dieser absolut gehypte Jesus, auf den alle so toll finden, der auch in Sachen Religiosität 100% erreicht hat, ja, das oberste Level. Und jetzt kommt Jesus und Zachäus denkt sich, ja komm, ich muss mal schauen. Also keine Ahnung, was Zachäus sich dachte, ob der dachte, hey, ich will unbedingt dem sein Nachfolger werden, weiß ich nicht. Oder ob der sich einfach dachte, ich muss mal sehen, wer der Typ so ist. Kann auch sein. Okay, er steigt auf jeden Fall auf diesen Baum und schaut zu Jesus, kommt, und Jesus sieht diesen Zachäus da irgendwo im Baum. Ich meine, das stellt man sich immer so witzig vor in den Kinderbibeln, gell? Keine Ahnung, wie hoch der Typ geklettert ist, ich weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall ist er ein bisschen höher, zumindest Minimum gewesen, als dass er halt gut drüber schauen konnte. Und Jesus sieht ihn und sagt zu ihm, hey, mein Freund, bei dir würde ich heute Abend gern essen. Und so weiter. Und aus dem heraus passiert, dass dieser Zachäus diesem Jesus nachfolgt. Und diesem Jesus nachfolgt mit allen Konsequenzen. Und von diesem Zachäus heißt es dann Folgendes. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Also, dieser Zachäus, ich finde das erste, das war, okay, lass uns mal anfangen mit dem zweiten, er gibt das Vierfache zurück. Das kann ich noch irgendwo in einem gewissen Sinne nachvollziehen. Da ist jemand, der irgendwo erkannt hat, mein Handeln ist total falsch gewesen, gegenüber, konkret gegenüber Personen. Und ich will diese Person entschädigen, ja. Aber selbst da finde ich es schon stark, dass er gleich das Vierfache gibt, oder? Ich meine, das kostet ihn ja wirklich. Ich meine, das werden jetzt nicht zwei Jungs gewesen sein um die Ecke, die denen mal, weiß nicht, ein bisschen zu wenig Wechselgeld gegeben hat, ja. Sondern es waren schon wahrscheinlich enorme Summen. Und gut, das ist das eine, schon da ist er großzügig, aber insgesamt sagt er, hey, die Hälfte von meinem Besitz, von dem, was ich habe, will ich den Armen geben. So, dieser Mann wird ein Jesus-Nachfolger und er wird plötzlich jemand, der gibt, der verschenken will, der geben will, der auf andere ausgerichtet ist. So ist dieser Zachäus geworden. Und wenn ich mir insgesamt die ersten Christen anschaue, von denen heißt es dann Folgendes in Apostelgeschichte 2,44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. So, diese Menschen werden Christen, sie werden Jesus-Nachfolger und sie sagen, hey, es geht nicht mehr um mich. Ich will ein Segen sein für andere. Ich will großzügig sein. Hey, wenn da jemand ist, der nicht viel hat, dann will ich dem geben. Und schlussendlich, wisst ihr, was ist passiert hier? Die Armen wurden reicher, die Reichen wurden ärmer und irgendwo trifft man sich dann in einer Mitte und ist auf einem gemeinsamen Level. Das ist, was passiert ist unter den ersten Christen. Und über diese Christen heißt es am Schluss, also ich meine, da kommen noch Dinge dazu, Zeichen und Wunder passieren und die haben sich einfach insgesamt in ganz vielen Dingen richtig cool benommen. Und Gott hat seinen Teil dazu getan. Und dann heißt es, dass eigentlich da ganz, es war ganz normal, dass da Menschen irgendwo dazugekommen sind und sich bekehrt haben. Es war ganz normal. Hey, die haben gesehen, dass ein Zeichen und Wunder passiert. Sie haben den Lebensstil gesehen. Sie haben den Umgang untereinander gesehen. Sie haben sich gesagt, hey, so will ich das auch haben in meinem Leben. Da muss was dran sein. Das brauche ich auch. Und jetzt geht's an uns. Auch wir dürfen und sollen und müssen eigentlich Menschen sein, die großzügig sind. Matthäus 5, Vers 40, da heißt es, oder ab Vers 40. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das finde ich schon eine krasse Stufe irgendwo. Da ist jemand, der will dir schon was Böses. Ja, ich meine, großzügig sein gegenüber Menschen, wo man das Gefühl hat, boah, die sind lieb und nett und so, das ist eine, klar. Aber hier sogar großzügig zu sein gegen Menschen, der eigentlich dich irgendwo verklagen will, der voll gegen dich ist. Und zu sagen, hey, weißt schon mal, es interessiert mich nicht. Nimm auch noch das, nimm alles, behalt's, interessiert mich nicht. Großzügig gegenüber Menschen, die es eigentlich, sag ich mal, gar nicht verdient hätten. So, wenn einer was von dir will, dann sei großzügig. Also selbst bei solchen, in solchen Momenten, warum, hey, im Endeffekt, da komme ich gleich noch drauf, im Endeffekt ist es doch so, dass das Geld uns gar nicht so wichtig sein müsste, oder? Lasst uns Menschen sein, die andere positiv überraschen. Also ich stelle auch so fest, ich habe mir einfach so ein bisschen angewöhnt und manchmal macht man das mehr, manchmal weniger, bitte. Aber ich finde es immer schön, wenn bei meiner Hochzeit gab es so den Fall, da hat jemand was für mich gemacht und hat gesagt, hey, gib mir einfach zwischen 50 und 80 Euro. Und ich habe ihm 100 Euro gegeben. Und ich denke, das machen wahrscheinlich viele von uns so und ich finde es richtig. Ich finde, am Schluss muss der das gemacht hat, sagen, hey, wow, das ist, ich habe das echt gern gemacht so. Ja, und der hat mich wertgeschätzt. Ich finde, es gehört sich einfach. Ja, es wird das wird immer etwas Positives auslösen in anderen Menschen. Noch eine zweite Stelle, 1. Korinther 6, Vers 7. Christen streiten sich vor Gericht. Das ist so die Situation, also ein bisschen ähnlich wie jetzt gerade hier, nur unter Christen. Das sind Menschen, davon schreibt Paulus, Menschen, die irgendwo sich so ärgern übereinander, dass sie vor ein weltliches Gericht ziehen. Und Paulus kommentiert es jetzt folgendermaßen. Er sagt, dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Frage an uns, warum können wir das mal nicht ertragen? Dass jemand sich mal auf unsere Kosten bereichert, ist das wirklich so schlimm? Also ich habe schon mittlerweile viele Leute gesehen, die haben es in keinem Job ausgehalten, wirklich. Auch Christen, in keinem Job, weil irgendwo immer der Chef behandelt mich ungerecht und so. Und bitte, wenn das mal passiert, dann kann ich das schon nachvollziehen. Das ist auch mal so, ja, absolut. Aber wenn es irgendwo so dein Lebenswandel ist, dann muss ich mal sagen, vielleicht liegt es ja an dir. Vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr dich nicht so wichtig nehmen und sagen, hey, es ist auch mal okay, wenn ich mal einen drauf bekomme, ja. Und es geht eben nicht zuerst um dich, sondern es geht zuerst um Jesus. Und weil es um ihn geht und du ihn groß machst, wirst du, indem du danach gibst, indem du dich auch mal ungerecht behandeln lässt, auch vielleicht zu Unrecht, wirst du immer noch ein Segen für ihn sein. Und das sollte immer noch unser Fokus sein. Da heißt es in Psalm 37, Vers 21, und ich finde diesen Vers, den will ich mal so als Leitvers in diese Predigt reinstellen. Psalm 37, Vers 21, da heißt es, während der Gottlose borgt und nicht zurückhält, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Und das sollte unsere Haltung sein. Eine Haltung des Gebens und eine Haltung der Großzügigkeit. Und warum ich auch ein bisschen auf diese Predigt gekommen bin oder das Thema mich auch beschäftigt hat, zum einen, weil ich selber jemand bin, der gesegnet wurde, zum anderen, weil ich auch merke, dass wir Christen damit manchmal ein Problem haben. Mir ist das jetzt schon mehrmals passiert oder mehrmals aufgefallen, dass zum Beispiel, mal ein konkretes Beispiel, wir waren bei einer Hochzeit, die war ein ganzes Stück weit weg, also man musste einige hunderte Kilometer fahren. Mehrere Autos sind dahin gefahren, das habe ich einfach so mitbekommen, ja. Eine Person von denen, oder ein Fahrer war nicht gläubig. Jetzt fahren bei ihm mehrere Christen mit, sie fahren den Weg hoch, sie fahren den Weg runter und keiner von ihnen kam überhaupt auf die Idee zu fragen, was kriegst du denn von mir? Also diese Person, die gefahren ist, musste alles zahlen und bitte fahr mal ein paar hundert Kilometer hin und zurück, das ist schon eine Summe. Und am Schluss kommen die nicht mal auf die Idee zu fragen, was es gekostet hat und ob sie was geben dürfen. Hey, ist das nicht eine Schande? Ey, ich schäme mich, als ich das gehört habe, ich war richtig sauer. Ich dachte mir, was soll das? Ist das das Zeugnis? Am Schluss sagt diese Person so, ey, ist es eigentlich bei den Christen normal, dass sie denken, dass ihnen einfach alles zufällt? Ja, das ist ein Armutszeugnis. Sowas darf uns nicht passieren. Hey, am Schluss soll die Person sagen, boah, hey, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass du mir so viel gibst. Hey, so viel brauche ich gar nicht. Und wir sagen, hey, doch, komm, ist okay, das passt. Das sollte eigentlich sein, wie wir ticken und wie wir sind. Aber mir ist auch aufgefallen, manche Christen in Sachen Mieten zahlen zum Beispiel. Ja? Also auch da, ganz ehrlich, liebe Freunde, ich finde, es ist normal, dass wir da vorbildlich sein dürfen. Ja, bitte, ich habe jetzt hier überhaupt gar keinen konkreten Fall, gar nicht, ja. Ich kenne einen Fall, der aber niemand hier ist, okay? Wo ich gemerkt habe, hey, gerade wenn es darum geht, auch an Christen zu bezahlen, ja, so, da denkt man, okay, ist gar kein Problem, der kann mal eine Runde mehr warten. Also, ich finde einfach, wir dürfen in diesen Punkten dürfen wir Vorbilder sein. Und nicht die hinterherziehen. Und wo alle irgendwo sagen müssen, boah, das ist doch irgendwie komisch, wie benehmen die sich? Und wir könnten wahrscheinlich noch so einige Beispiele nennen. Ein junger Prediger hat so in einer Predigt erzählt, wie er als so Neubekehrter, also war so ein Typ, der aus einem krassen Hintergrund kam. Also er gibt sein Leben Jesus. Und er wurde eingeladen, auch in der Gemeinde, die ein ganzes Stück weg war, da zu predigen. Er ist hingefahren und auch da, ich glaube, er ist 8 Stunden gefahren, hat er gesagt. 8 Stunden gefahren. Am Schluss haben die ihm 60 € gegeben für seinen Predigtdienst und da war auch noch die Fahrt mit drin. Und er sagt so, hey, ich hatte so zu kämpfen innerlich, weil im Grunde musste ich nur draufzahlen, ja. Und gesegnet haben sie mich gar nicht, sondern im Grunde waren sie einfach nur geizig, ja. Und ich finde das eine Schande für Gottes Reich, liebe Freunde, wenn wir so eine Haltung haben. Wir sollten eine Haltung haben, dass diese Person nach Hause geht und sagt, hey, und der war damals noch arbeitslos, ja, der kam aus dem Gefängnis. Dass am Schluss diese Person das Gefühl hat, hey, die Christen, die segnen mich, ja. Und ich glaube, da steckt auch dann eine falsche Herzenshaltung dahinter, wenn es nicht so ist. Ich will mal einen kleinen Exkurs machen. Das ist die andere Seite. Wir dürfen trotzdem auch mal Nein sagen, ja. Weil auch das stelle ich fest, wir Christen, wir tun uns dann manchmal schwer, auch da irgendwo, da bittet dich jemand um Geld und du hast den Eindruck, du musst ihm jetzt auch das auf jeden Fall geben, weil er eben aus dieser Stelle heraus. Also ich weiß den Fall, wir waren auf einem Missionseinsatz und dann ging so eine Gruppe von Leuten, die kannte ich schon aus Ulm, dieselbe Gruppe, das war so eine Gruppe von Bettler. Das ist im Grunde so ein organisiertes Team. Und die ziehen da rum und gehen halt zu den Leuten. Und jeder weiß eigentlich, das bleibt auch nicht bei denen am Schluss das Geld, sondern da gibt es halt so ein paar höhere Leute, die das am Schluss einstreichen. Ja? Sondern jetzt geht die Person rum und sammelt bei jedem Teenies Geld ein. Und jeder Teenie, alles, was er mitgenommen hat auf die Freizeit, um sich was zu gönnen, den Lutschern, keine Ahnung was. Und ach Mist, jetzt kommt diese Frau, okay, komm, mein ganzes Geld hier, mein Sparschwein hier. Ja? Und jeder hat so fleißig gegeben, sein Geld, die ganzen Teenies. Ich dachte mir, das ist ja wohl ein Witz, was soll das? Ja? Dann bin ich immer gesagt, hey Freunde, ihr gebt dir jetzt nichts mehr. Und die war richtig wütend auf mich. Ja? Aber ich muss sagen, ich finde, Großzügigkeit, ich muss immer noch entscheiden können, wann ich großzügig bin. Ja? Und natürlich, wisst ihr, ich habe auch schon oft irgendeinem Typen Geld gegeben, der zu mir kam, ich stehe am Schalter und der will von mir einen Euro und ich gebe dem 2 Euro und sag zu dem, hey, aber fang was Gescheites mit deinem Leben an. Weil ich weiß ganz genau, er wird es versaufen oder sonst was. Hey, es ist kein Problem, auch mal zu geben, obwohl man vielleicht denkt, okay, der wird nichts Gutes damit anfangen. Aber so prinzipiell muss ich immer noch Nein sagen können. Und muss immer noch mir selber überlegen, wohin geht mein Geld. Weil wenn ich mein ganzes Geld nur an irgendwelche solche, ich sag mal, Organisationen raushau und am Schluss nichts mehr in die Mission geben kann und wo sonst wohin, wo es wirklich Menschen brauchen, habe ich auch nichts gewonnen. Ja. Also Jesus, ich würde mal behaupten, Jesus hat schon auch Nein sagen können. Also ich weiß nicht, wenn du so an die Bibel denkst, hast du den Eindruck, dass Jesus irgendwie ein Getriebener war von den anderen? Den Eindruck habe ich gar nicht. Also der wusste sehr genau, wann er großzügig war und wann auch nicht. Also auch großzügig in anderen Punkten. Zum Beispiel, die haben denen gesagt, hey, bleib doch noch bei uns. Ja, bleib doch noch bei uns. Jesus sagt, nein, sorry, andere müssen das auch noch hören, ich muss weiter. Ja. Oder hey, komm, bleib noch bei uns. Und der sagt, nö, ich gehe jetzt eine Runde beten. Sorry. So, Jesus hat sehr klar gewusst, was er auch nicht will. Ja. Und was er auch nicht mit, wo er auch nicht mitgeht. Warum? Weil sein Ziel war eben mehr. Sein Ziel war, er will Jesus dienen. Ja. So, das ist ja auch die Haltung hinter Großzügigkeit. Hey, wir wollen Gott groß machen. Wir wollen ihn verherrlichen. Und Jesus hat in dem Fall auch Nein gesagt, um Gott zu ehren. Aber wie gesagt, Großzügigkeit, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir immer alles genau kontrollieren, wohin wird es gehen und was wird mit dem gemacht oder so. Aber einfach, es geht nicht darum, dass wir prinzipiell immer alles, was irgendwo Menschen was von uns wollen, dass wir uns ausnutzen lassen. Auch das kenne ich, dass Christen ausgenutzt werden. Und da muss ich auch sagen, nö, sowas brauchen wir nicht. Ja. Wisst ihr, in Stuttgart kommen dauernd zu mir Leute, die wollen bei uns im Haus übernachten. Ich sage oft nein. Die Leute sind manchmal aggro. Aber nein, so läuft das einfach nicht. Ich habe einmal einen im Keller übernachten lassen, die wollte eine Woche bleiben, am Schluss ist sie 3 Monate geblieben. Versteht ihr, sowas mache ich einfach nicht. Ja. Es muss schon irgendwo richtig laufen. Ja. Okay, nur mal so als kleiner Exkurs. Okay, wo soll ich großzügig sein oder in welchen Bereichen? Also wir können großzügig sein mit unserem Geld. Ich glaube gerade wir Deutschen, hey, wir können großzügig sein mit unserem Geld. Eine Gruppe hier fährt ja immer wieder nach Rumänien. Ich glaube, da merkt man es eigentlich, wie viel wir haben, oder? Und wie viel auch unser Geld bewirken kann. Also, ja, wie viel man sich dann wirklich dafür leisten kann. Und vorhin von mir, der war jetzt ein paar Monate in Indien. Wisst ihr, der nimmt da 400 Euro mit und ich glaube 700 Euro hat er für ein paar Monate jetzt gebraucht und dann lebt er da. Ja, das wäre bei uns nie vorstellbar. Und dann organisiert er da noch irgendwelche Missionseinsätze dafür. Ich rede jetzt hier auch nicht über unseren Zehnten übrigens. Okay, der Zehnte, ich will das mal sagen, der Zehnte, da geht es nicht um Großzügigkeit. Der Zehnte ist etwas, wo ich glaube, wo einfach wir geben sollen. Ja, das ist ein alttestamentliches Prinzip und das dürfen wir einfach übernehmen. Wenn die Juden Almosen gegeben haben, haben sie es auch nicht von ihrem Zehnten gegeben. Ja, so der Zehnte war ganz klar definiert. Hier geht es einfach darum, dass wir großzügig sind, auch über das hinaus. Ja, über diesen Standard hinaus. Und wir dürfen uns investieren in Menschen, wir dürfen uns investieren in, keine Ahnung, in Sachen, in so Missionseinsätze, wohin auch immer. Ja. Wir dürfen großzügig sein mit unserer Zeit. Das ist auch ein großer Punkt, mit unserer Zeit. Und ich glaube auch da, ich meine, gefühlt haben wir zwar in Deutschland gar keine Zeit. Ja, ich schaue mir so einen Teenie an, dem sein Tagesablauf ist durchstrukturiert bis zum geht nicht mehr, ist ja Wahnsinn. Ich bin damals noch den ganzen Tag nur an Bushaltestellen rumgehangen. Ja, die Zeiten ändern sich. aber ich glaube trotzdem, dass wir noch so einiges an Zeit haben. Und ich glaube, wir dürfen auch mal unseren Zeitmanagement ein bisschen überarbeiten und schauen, wo setze ich meine Zeit vielleicht auch für Dinge ein, die überhaupt nicht notwendig sind. Und wo darf ich großzügig sein mit meiner Zeit? Wo darf ich mit meiner Zeit Menschen segnen? Ich will mal ein Beispiel geben, das eigentlich ganz simpel ist. Wir haben mittlerweile so unsere Alterspyramide ist ja mittlerweile noch nicht, glaube ich, ganz auf dem Kopf, aber so in die Richtung. Ja, viele wenige Jüngere, viele Ältere. Ich mag so, gerade ältere Menschen haben ein unglaubliches Redebedürfnis. Ja, und da dürfen wir echt ein offenes Ohr haben. Ich bin mal durch die Fußgängerzone in Ulm gelaufen, kam mir so ein Mann entgegen und das war dann so ein bisschen eine typische Situation. Man will links vorbei, der will auch links. Okay, rechts, auch rechts. Okay, und dann unterhält man sich halt, ja. Und er fängt sofort an, mir zu erzählen von seiner Frau, die sich hat scheiden lassen. Also der Mann war schon 70 und seine Frau hat sich von einem Jahr oder so scheiden lassen. Wahnsinn, ja. In dem Alter, also ich weiß ja nicht, ob das wirklich Sinn macht, ja. Ja, sorry, okay, mal ganz, ganz simpel gedacht, ja, also die Frau ist da auch nicht so gut dran jetzt, ja, auf jeden Fall, jetzt ist er da vor mir, wir unterhalten uns und er erzählt mir einfach so sein ganzes Leben und er geht jetzt in einen Café, um dann Kaffee zu trinken, Punkt, einfach allein, mit niemandem, allein. Und dann standen wir eine halbe Stunde, ich hatte eigentlich was anderes vor, okay, ich weiß nicht mehr was, aber ich hatte jetzt schon auch so den Plan, da und so lange habe ich Zeit, jetzt gehe ich kurz einkaufen und dann das. Aber sich diese Zeit zu nehmen für Menschen und da großzügig zu sein und nicht gleich weiterzuhetzen, hey, das ist wertvoll, das ist wertvoll. Ich glaube, gerade bei älteren Menschen, ich glaube, wir können so ein Segen sein, indem wir gut zuhören. Ich habe mehrmals Einsätze im Altenheim gemacht und auch im Asylantenheim übrigens, aber im Altenheim und da habe ich so gemerkt, da schlägt dir so eine unglaubliche Dankbarkeit entgegen, dass du einfach da bist, dass du einfach dich beschäftigst mit ihnen, ja. Und wir haben heute so viele Menschen, die einsam sind und allein sind. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo wir unsere Zeit investieren können, ja. Wir können großzügig sein im Geben, keine Ahnung in welchen Bereichen, indem wir geben. Geben ist seliger als nehmen. Das stimmt einfach. Mittlerweile, ich glaube, wir als Gemeinde, uns betrifft das gar nicht, aber mittlerweile gibt es so manche moderne Gemeinden, da habe ich das Gefühl, viele Menschen gehen nur noch hin, um zu konsumieren. Sie gehen nur noch hin, um Dinge irgendwo mitzunehmen, aber nie um zu geben. Es ist kein Gottesdienst, sondern es ist ein Dienst für sie. Ja. Wir dürfen großzügig sein und helfen und für Menschen da sein. Wer mich echt begeistert in Sachen Großzügigkeit, das ist der Peter Schneider. Und ich immer wieder, wenn ich mit dem unterwegs bin, ich weiß ganz genau, an jeder Tankstelle, der wird mir irgendwas ausgeben, da einen Kaffee und Simon wischt noch irgendwas und so. Das ist ganz normal für ihn. Er gibt jedem, ja. Er schmeißt doch immer ins Opfer. Er sagt mir dann immer, ja, meine Frau, die ist immer nicht so begeistert und so, ja. Weil die versucht immer, da eine Struktur reinzubekommen. Ich schmeiß immer rein, ja. Das ist, ja, irgendwie finde ich das begeisternd, ja, dass da jemand ist, dem Geld nicht so wirklich was bedeutet und der gern gibt, der da was rauszieht. Und auch so an sich, wenn es ums Thema Helfen geht, der Peter ist immer der Erste, der die Drecksarbeit macht, wirklich. Also ich hatte so eine Situation, da habe ich mich richtig geschämt. Ich war in Stuttgart, ich musste so eine Regenrinne aussäubern und so und ich habe immer ein bisschen versucht, nicht zu dreckig zu werden, ja. Jetzt kommt Peter, Anzug an, ja. Hochdruckreiniger, einfach mal reinspritzen in die Regenrinne, Vollgas, alles spritzt, das sah aus, ich sag dir, ey. Aber das interessiert ihn einfach nicht, ja. So, der hilft einfach, der packt an, kein Problem. Das macht ihm alles gar nichts. Ja, ich weiß nicht, ob er danach noch einen Predigttermin hatte. Ich hoffe ja nicht. Das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Aber so an sich, ey, ich finde das eine Haltung, die ich unglaublich nachahmenswert finde. Ein anderer Freund von mir, also es gibt in Borua so einen Gastprediger, der immer kommt. Er ist ein Pastor in Amerika, so eine 5000-Mann-Gemeinde, und die sind unglaublich auf Mission ausgelegt. Sie geben unglaublich viel Geld für Mission. Also man kann sich diese Summen fast nicht vorstellen, ja. Und also dass diese Gruppe das auftreiben kann, so meine ich das. Und immer wenn da ein Boreaner hingeht, da wollen immer alle hin. Warum? Weil die kriegen da immer irgendwelche iPhones geschenkt oder, also die kommen immer zurück und auch noch für die Frauen dann und so, ja. Also die kriegen immer dann da so Sachen geschenkt. Als ich auf Boreaner war, da hat eine Person für ihn kurz ein Glas Wasser geholt. Der sagt so, vielen Dank, hier mein Handy. Ja, und schenkt einfach sein Handy. Ein iPhone, ja. So ein neues. Wahnsinn. Also, gerade die Amerikaner, von denen, das finde ich, kann man von ihnen echt lernen. Das sind Leute, die so großzügig sind. Wir haben jetzt wieder, im September kommt wieder eine Gruppe von Amerikanern nach Stuttgart und sie bringen, sie bringen auf jeden Fall, weiß nicht, um die 10.000 Euro mit. Einfach um da umzubauen. Einfach so, sie sammeln das Geld, sie zahlen selber für ihren Urlaub und arbeiten dann da einfach. Das sind Leute, die sind, weiß nicht, ausgebildet in, keine Ahnung, einfach handwerkliche Berufe, und sie kommen und bauen da um und machen. Und das machen die nicht nur bei uns, das machen die in ganz vielen Orten weltweit. Die Amerikaner, das ist ganz normal, dass sie so sich eine Woche Urlaub nehmen und irgendwo ins Ausland fahren, um da eine Gemeinde aufzubauen, um da irgendwo, keine Ahnung, ein neues Gemeindehaus, so zumindest ein Fundament zu setzen und da Geld zu investieren und so. Hey, das finde ich so stark. Diese Haltung des Gebens, diese Haltung des Sich-Investierens. Ich will uns hier noch jetzt ein paar Gründe nennen für Großzügigkeit. Warum sollen wir großzügig sein? Zum einen, erstens, weil sowieso alles Gott gehört und nicht uns. Das darf uns immer wieder neu klar sein. Wir denken ja immer, dass uns die Sachen gehören, die wir besitzen. Hey, die Wahrheit ist doch, dass es alles Dinge sind, die Gott uns geschenkt hat. Und die hat er uns gegeben, damit wir sie einsetzen. Wir verschenken da im Grunde nichts, was uns gehört, sondern wir verschenken das, was Gott uns gegeben hat, zum Verschenken. Und wir haben es bekommen, eben um es einzusetzen. Der zweite Grund, wir können sowieso nichts mitnehmen. Wir können sowieso nichts mitnehmen. Und das muss uns schon auch immer wieder klar sein. Deichmann, also dieser Heinz Horst Deichmann, also dieser Gründer von Deichmann Schuhe. Ein gläubiger Mann, er hat mal folgendes Zitat gebracht. Er hat gesagt, mir gehört nur, was ich verschenke. Mir gehört nur, was ich verschenke. Es ist gut, mal von jemandem zu hören, der wirklich viel hat, der sowas sagt. Mir gehört nur, was ich verschenke. Weil das ist schon eine tiefe Wahrheit. Was bleibt denn am Schluss übrig von all dem? Es bleibt gar nichts übrig. So, das, was ich mitnehmen kann, ist genau das, was ich verschenkt habe, wo ich anderen gedient habe. Der dritte Grund, warum wir großzügig sein sollen: Großzügigkeit wird belohnt. Vor Gott belohnt. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu das klar machen. Ich glaube, gerade in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt ist es relativ schwierig, finde ich, so diese Begeisterung für den Himmel aufrechtzuerhalten. Ja? Weil wir irgendwo so viel haben und es ist irgendwie so leicht, sich zurückzulehnen. Ja? In anderen Ländern, da ist der Himmel oder die Ewigkeit viel präsenter. Weil sie erleben viel mehr Leid, sie erleben viel mehr Herausforderungen für ihren Glauben. Aber wir müssen uns bewusst machen, wir sind ausgerichtet auf die Ewigkeit, und Gott will uns belohnen, wenn wir heute großzügig sind. Wenn wir mal denken an diese Geschichte von diesem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt, und im Grunde er erwartet sich die Ewigkeit von Gott, er wünscht sich das ewige Leben, ja. Und er sagt zu Jesus, hey, was muss ich tun? Und dann geht es so ein bisschen hin und her, und Jesus sieht am Schluss, hey, dieser junge Mann, das Geld ist ihm zu wichtig. Und er sagt zu ihm, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Ja? Das ist zwar eher so der Nebensatz, aber ich finde es schon mal interessant. Dieses eine Statement, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, ja? Also im Grunde sei großzügig gegenüber armen Menschen, und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das ist, was bleiben wird. Großzügigkeit wird Gott immer belohnen. So, der vierte Grund: wenn wir großzügig sind, dann werden wir dadurch Gott groß machen. Da wird es da doch Menschen geben, die diesen Gott preisen und die von diesem Gott begeistert sind. Auf Berühr, auch da mal, kam ein, also auf dieser Bibelschule, hat einer ein Zeugnis gegeben, hat gesagt, hey, ich war finanziell so knapp bei Kasse. Ja, ich hatte so, ja, ich wusste nicht, wie ich das in nächster Zeit schaffen sollte. Ich schaue in mein Fach, da liegen 1000 Euro. Und was tun wir? Wir sind begeistert, wir danken Gott. Herr, danke, dass du treu bist. Aber ich muss schon sagen, Gott benutzt auch immer Menschen für seinen Dienst. Und irgendjemand hat die 1000 Euro da schon reingelegt. Ich nehme an, das war kein Engel. Also hat es nichts mit Unglauben zu tun. Ich gehe einfach mal davon aus, das war ein sehr natürlicher Weg. Gott hat zu jemandem geredet, hat gesagt, hey, sei großzügig, verschenke und gib. Und diese Person hat es getan und hat sich investiert und hat gegeben. Und was ist das Ergebnis? Er ist begeistert von Gott. Und die Leute, wir alle, wir sind begeistert von Gott. Ist es nicht so, dass am Schluss Gott gepriesen wird, wenn Menschen großzügig sind? Und der fünfte Grund, und dann kommen wir wieder ein bisschen zurück auf Pfingsten. Der fünfte Grund, warum wir großzügig sein sollen, weil wir dadurch Menschen erreichen. Also ich kann sagen, ich habe wirklich schon mit vielen Menschen über Jesus geredet. Und ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht darin. Ja. Aber ich muss sagen, die Frucht, die ich gesehen habe von meinen Worten, war doch recht mager. Sie war nicht schlecht, aber sie war doch recht mager. Und Bill Hybels hat mal so ein Buch geschrieben und im Deutschen wurde das ein bisschen anders übersetzt. Im Deutschen hat er übersetzt, bekehre nicht, lebe. So hieß das Buch im Deutschen. Ich war nie ein Fan von diesem Satz. Aber ich muss sagen, umso länger ich Christ bin, umso mehr verstehe ich, wovon er redet. Oder verstehe ich, was dieser Satz da aussagt. Und finde ich den schon irgendwo wahr. Wir können immer viel reden über die Sachen, aber irgendwo, die Menschen sind irgendwann satt. Sie haben es gehört und du erzählst ihm zum 10. Mal und sie haben keine Lust mehr auf dich. Sie sagen, oh Mann, jetzt höre ich mir das ganze Gesulze schon das 5. Mal an. Das gibt's doch nicht, ja. Was dürfen wir tun? Wir dürfen die Botschaft, wir dürfen die gute Nachricht weitersagen, aber wir dürfen vor allem das auch leben. Und Großzügigkeit ist eine Sache, die entgegen so unserem normalen menschlichen Verhalten ist. Entgegen dem, wie normalerweise Menschen auch in unserem Land und in unserer Zeit ticken, da ist eben Geld wichtig, da verschenkt man das nicht einfach so. Und wenn, dann hat man sich sehr gut überlegt, wohin man das Geld gibt. Ja. Und die Wahrheit ist doch, die Leute hören nicht so sehr unsere Worte, sie hören vielmehr unser Leben. Warum feiern wir einen, zumindest noch, einen St. Martinstag? Weil da irgendwann ein Mann war, der wirklich Großzügigkeit gelebt hat. Der sich investiert hat in Arme, der seinen Mantel geteilt hat, das verschenkt hat, das hat ihm sicherlich auch nachts, war nicht so gemütlich wahrscheinlich, ich weiß nicht. So, diese Tat wurde irgendwo von den Menschen geehrt, die sagten sich, hey, dieser Typ ist echt ein Vorbild, ja. So, es hat etwas Positives bewirkt. Und Gott will, dass Menschen gerettet werden und es darf auch immer wieder neu in unserem Blick sein. Gott will, dass Menschen gerettet werden. So, wie kann ich Menschen von Jesus erzählen? Erzähl ihnen einfach davon. Aber sei auch großzügig, investier dich in andere, fang an, Menschen zu beschenken. Ich schließe mit einer Geschichte. Yonki Cho, er hat so die größte Gemeinde weltweit, weiß nicht, da sind ein paar hunderttausend Menschen, glaube ich. Und dieser Mann, die wollten ein neues Gemeindehaus bauen. Gut, also wenn so ein Typ ein Gemeindehaus bauen will, dann ist klar, es ist nicht ganz billig. Kostet ein bisschen was. Okay. Er macht also einen Aufruf, sagt, hey, wir wollen das bauen und so weiter und du darfst dich gerne investieren. Kommt danach zu ihm eine Frau und sie bringt ihm so eine Schale Reis. Und Yonki Cho weiß, diese Frau, sie gehört zu den wirklich Armen und sie hat das, also mit dem Essen, das sie ihm gerade bringt, das sie hier ihm schenken will irgendwo, das ist eigentlich das, was sie in nächster Zeit, also was sie jetzt ein paar Tage braucht, um satt zu werden. Und er sagt, hey, das kann ich nicht annehmen. Das ist zu viel, das kann ich nicht annehmen. Und die Frau sagt, doch, mir ist so wichtig, das zu geben. Okay, gut. Und er nimmt das und er ist ganz bewegt über diese Geschichte. Er erzählt diese Geschichte. Danach kommt ein Mann zu ihm, so ein reicher Geschäftsmann. Er sagt, hey, diese Geschichte hat mich so bewegt und Gott hat zu mir geredet. Geben Sie mir diese Schale Reis. Und Yonki Cho sagt, ich kann die Ihnen nicht geben. Und er sagt, hey, wissen Sie, wenn Sie mir diese Schale Reis geben, ich gebe Ihnen 1 Million Euro. Oder Dollar oder was auch immer das dann war, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig viel Geld. Und wenn ich das unterm Strich mir anschaue, was hat die Großzügigkeit von dieser Frau bewirkt? Sie hat bewirkt, dass da wirklich viel Geld gegeben wurde. Und ich stelle halt fest, wenn wir das geben, was wir haben, dann dann wird Gott den Rest dazugeben. Das mag vielleicht noch so klein aussehen, noch so unscheinbar, noch so gar nicht lohnenswert, dass wir das überhaupt geben. Aber Gott wird am Schluss seinen Teil dazugeben und dann wird es lohnenswert. Und ich kann dir sagen, egal wie viel du hast, wenn nicht Gott am Schluss seinen Teil dazugibt, dann ist eins auch nicht genug. Im Endeffekt ist da nicht so wichtig, wie viel oder wie wenig es ist. Entscheidend ist, dass Gott seinen Teil dazugeben will, wenn wir diese Haltung haben und geben. Ja. Und dazu will ich uns ermutigen. Und hey, ich habe mir so angewöhnt, so einfach in ganz kleinen, normalen Sachen. Ich habe mir vorgenommen, meine Nachbarn zum Beispiel, hey, ich will denen einfach zu Weihnachten und so, die sollen ein Geschenk bekommen. Und einfach diese ganzen natürlichen Dinge, ich glaube, die sind schon mal so viel wert, dass wir einfach andere Menschen sehen und sie beschenken und irgendwo die Menschen um uns herum wahrnehmen und einfach unser Herz auch sprechen lassen. Und dann kann Gott Impulse geben, kann sagen, hey, gib dem doch mal was. Und dann kann es auch mal dein Handy sein, das du in dem Moment gibst. Dann kann es auch mal mehr sein. Und es ist okay. Hey, ich sag dir, du wirst am Schluss der sein, der davon profitiert. Der, den Gott beschenken wird bei dem Ganzen. Amen.